Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu dieser Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Luke und ich habe heute wieder einen Gast bei mir in der Sendung, der schon mehrfach da war. Mike Wetzel, er ist Strategic Business Development Director bei ESET. Hallo Mike.
Ja, hallo, freue mich sehr.
Ja, unser Thema ist heute, wie ist eigentlich der Stand bei der NIS2-Richtlinie? Wie ja viele auch aus diesem Podcast sicherlich schon mitbekommen haben, das Ding sollte eigentlich in nationales Gesetz bis zum 17. Oktober gegossen werden.
Richtig.
Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, was ist der Stand der Dinge, wie ist die aktuelle Debatte und was können wir da bis Oktober erwarten. Deswegen direkt meine Einstiegsfrage, du bist ja viel auch in Gremien und Verbänden unterwegs, wie ist eigentlich der aktuelle Stand der Debatte?
Also um es ganz kurz zu machen, die Säge klemmt etwas. Ich habe mir, wie viele andere, sehr viel versprochen von dieser NIS2-Umsetzung. Und wir haben ja in Deutschland nicht nur die reine 1:1-Umsetzung der Richtlinie als Vorhaben uns auf die Fahne geschrieben, sondern mit dem NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz wollten wir ja auch andere Defizite, die wir heute in unserer Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland haben, beseitigen und verschiedene Dinge optimieren. Die Säge klemmt und das bedeutet, wir haben nach wie vor keinen offiziellen Gesetzentwurf. Das ist Stand der Dinge. Wir haben keinen Gesetzentwurf, der in das reguläre Gesetzgebungsverfahren eingeflossen wäre. Also sprich Länder- und Verbändebeteiligung und Bundestag, Bundesrat, sodass dieses Gesetz also wirklich auf den Weg gebracht werden kann. Wir haben nach wie vor den dritten geleakten Referentenentwurf für ein Umsetzungsgesetz. Das wird auch in den Verbänden nicht nur diskutiert, sondern ist auch kommentiert worden. Es gibt also Feedback an die Politik, aber nach meinem Kenntnisstand gibt es eben da gewisse Schwierigkeiten in der Abstimmung der verschiedenen Ressorts innerhalb der Bundesregierung, was ein weiteres Voranschreiten des offiziellen Verfahrens im Moment deutlich hemmt.
Aber mal so von mir jetzt gefragt, wenn es ja schon drei Referentenentwürfe gibt, die ja geleakt wurden. Ich meine, das ist ja auch bei Gesetzesverabschiedungen nicht so üblich, dass solche Entwürfe geleakt werden. Normalerweise werden die ja zwischen den Ministerien ausgetauscht. Man merkt auch, da ist ganz schön Druck auf dem Kessel.
Es ist ganz schön Druck auf dem Kessel und das hat eben mit verschiedenen Punkten zu tun. Ich habe es also gesagt, es gibt verschiedene Ressorts, die man gar nicht benennen muss innerhalb der Bundesregierung, die eben mit der Umsetzung auch seitens des Bundes, es ist ja bei weitem nicht nur so, dass die Wirtschaft betroffen sein wird, die verschiedenen Sektoren, wir haben ja schon darüber berichtet, 18 Sektoren der Wirtschaft, ab einer bestimmten Unternehmensgröße muss man dann eben Mindestanforderungen umsetzen für Cybersicherheit. Nein, das betrifft natürlich auch den Staat, der hier tätig werden muss und einige Ressorts sehen da eben gewisse Umsetzungsschwierigkeiten. Und am Ende haben wir dann natürlich auch das Finanzressort, das am Ende sagt, oh Gott, das kostet ja auch Geld. Wie soll das denn funktionieren? Wo soll denn das Geld herkommen? Wir alle kennen die Diskussionen um den Haushalt, sowohl 2024 als auch 2025. Und das wird uns sicherlich auch weiterhin begleiten.
Ja, aber das geht ja einher mit der ganzen Geschichte, dass ja auch das BSI deutlich mehr Stellen kriegen muss. Momentan schätzt man, glaube ich, 40.000 Unternehmen werden betroffen sein. Aktuell mit der Kritis sind es 3.000. Also das ist ja eine Verzehnfachung der Unternehmen, die vom BSI, ich sag mal in Anführungsstrichen, betreut werden müssen. Und da braucht man ja auch Personal für.
Die offizielle Zahl der direkt betroffenen Unternehmen liegt bei 30.000 nach wie vor. Das ist eine Zahl, die das Bundesministerium des Innern benannt hat. Es gibt andere Stimmen, die darauf hinweisen, es könnten deutlich mehr werden. Aber an der Spekulation möchte ich mich gar nicht beteiligen. Ja, also, aber es ist insgesamt eine große Zahl. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass es im BSI als nationaler Autorität für das Thema Umsetzung der NIS2 zusätzliches Personal braucht. Das könnte jedem klar sein, ist wahrscheinlich auch jedem klar, aber mein Informationsstand, den ich also bekomme, ist der, dass dem BSI kein zusätzlicher Personalaufwuchs zugestanden wurde, weil die dafür notwendigen Mittel einfach nicht da sind. Und ich muss niemandem etwas erzählen über Fachkräfte, die man nicht einfach so findet. Also selbst wenn die Budgets dafür vorhanden vorhanden wären, muss man ja auch die entsprechenden Stellenausschreibungen erstmal machen, die entsprechenden Stellen schaffen. Die Leute brauchen ein Office, in dem sie arbeiten oder was auch immer. Also das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich kann es nur mal so zusammenfassen. Im Moment sehe ich diesen Personalaufwuchs beim BSI aus unterschiedlichen Gründen eben leider nicht.
Wir wissen das ja selber in der IT-Branche, es ist nicht leicht, Personal zu finden und da werden ja auch auf einen Schlag sehr, sehr viele Stellen kommen müssen, wenn man denn mal sich dazu entscheidet, das aufzustocken, weil es wird eine Herausforderung, sagen wir es so. Aber lass uns mal den Blick ein bisschen schweifen. Wir haben ja sicherlich auch viele Zuhörer aus Österreich und der Schweiz, das ist jetzt nochmal ein Sonderfall. Wie sieht es denn in den anderen EU-Ländern aus? Ist man da auch, hinkt man da auch hinterher? Oder sind einige da auch, gehen mit Fleiß voran und sind da schon sehr, sehr weit mit der Geschichte?
Also naturgemäß ist es so, dass bei 27 Mitgliedsländern natürlich der Umsetzungsstand sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt Länder, da wissen wir, die hatten auch vorher schon sehr gute Voraussetzungen, bei denen war gar nicht so viel zu tun und gar nicht so viel zu verändern. Die sind natürlich entsprechend weiter. Andere Länder tun sich eben ein bisschen schwerer, weil die Defizite, die sie aufzuholen haben, größer sind. Und das merkt man den Dingen an. Ich weiß zum Beispiel, nur um das mal zu benennen, von einer Initiative, die am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden hat, wo sich neben Deutschland auch andere europäische Länder mal an den Tisch gesetzt haben, und um verschiedene Dinge abzustimmen, die einen gewissen Klärungsbedarf bedeutet haben. Und so hat man dann eben entsprechend sich an die Europäische Kommission gewendet und um Klarstellung gebeten. Mir ist bekannt, dass es also ungefähr 8 der 27 Mitgliedsländer waren, die da nachgefragt haben, wie ist denn was zu verstehen, um das eben noch in die nationale Gesetzgebung einfließen zu lassen. Das bedeutet, dass diese 8 Länder offensichtlich, zu denen Deutschland ja auch gehört, zumindest mal noch nicht einen finalen Gesetzentwurf auf der Straße haben. Das ist zu sehen.
Also bleibt es auch im europäischen Kontext spannend, ob das bis Oktober, wer da überhaupt die Weichen schon gestellt hat in der Gesetzgebung.
Genau, also der Stand der Dinge ist in den einzelnen Ländern sehr, sehr unterschiedlich, und es gibt so die Musterkandidaten und welche, die so mittendrin sind, und dann gibt es eben auch, Deutschland ist also nicht allein mit dem Fakt, dass wir noch keinen Gesetzgebungsprozess wirklich auf dem Weg haben, keinen offiziellen Gesetzentwurf, da gibt es also auch andere europäische Länder, bei denen das so ist.
Jetzt lass uns mal ein Thema nochmal anschneiden. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal angerissen. Die ganze kommunale Ebene. Hat sich da irgendwas getan? Oder versucht man das jetzt auch auf Länderebene und kommunale Ebene runterzubrechen? Oder ist das immer noch, dass da wirklich, ja, ich will nicht sagen, sich geweigert wird, aber auch starke Bedenken, weil es ist ja auch ein Kostenfaktor allein. Das umzusetzen, auch bis auf die kommunale Ebene runter, das kostet sehr viel Geld. Und wie du sagtest, Haushaltsdiskussionen kennen wir zur Genüge in Deutschland. Mit anderen Worten, es kann bedeuten, dass man dann in Deutschland einen Flickenteppich hat.
Also es gab ja im letzten Jahr diese Entscheidung des IT-Planungsrates, die kommunale Ebene auszulassen, aus dieser NIS-2-Regulierung herauszulassen und damit diese gesetzliche Anforderung zur Einführung von Mindeststandards in Sachen IT-Sicherheit und Cyberresilienz, dass also die Kommunen davon nicht betroffen sind. So, das ist Stand der Dinge. Ich weiß, es hat sehr viele Diskussionen hervorgerufen und sehr viel Unklarheit auch, weil man muss sich ja überlegen, also ich komme gerade auch von einem Gespräch mit einer Großstadt, mit einem Dezernenten aus einer Großstadt, der mir gesagt hat, das ist eine Vollkatastrophe, weil die Stadtwerke beispielsweise Wasser-, Abwasserversorgung, Energieversorgung, die fallen unter die NIS-2-Regulierung, die Stadt selbst als Eigentümerin nicht, und dann muss man eben schauen, gibt es vielleicht doch irgendwelche Bereiche der Stadt, die doch betroffen sein könnten, also sehr, sehr viel Unsicherheit, die man sich hätte sparen können. Und letzten Endes gibt es eine Anfrage, das finde ich sehr spannend, von dem Carsten Bartels von Teletrust, der sich des Themas angenommen hat, das ist also ein IT-Fachanwalt, der mal die einzelnen Bundesländer angeschrieben hat und gesagt hat, wie geht ihr denn in den Bundesländern damit um? Und da gibt es sehr unterschiedliche Antworten. In der Regel ist es aber so, dass die Bundesländer sagen, ja, wir haben dann vielleicht keine NIS-2-Umsetzung, also nicht 1:1 die NIS-2 Umsetzung, sondern wir lösen das über eigene Landesgesetze oder Verordnungen, um auch da einen gewissen Mindeststandard auf der kommunalen Ebene umzusetzen, der aber nicht zwingend NIS-2 bedeuten muss.
Mit anderen Worten, es kann bedeuten, dass man dann in Deutschland einen Flickenteppich hat. der sich nach unten fortsetzt, wenn man das jetzt ein bisschen kritisch sehen würde.
Zumindest unterschiedliche Anforderungen, ja, an die kommunale Ebene. Das ist letzten Endes die Folge. Aber das haben wir ja in anderen Bereichen, in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Das ist Föderalismus. Und ich finde es auch schade, es war eine Chance. Wir müssen nicht darüber reden, dass wir beispielsweise letztes Jahr im Dezember zeitgleich deutlich mehr als 100 Kommunen vom Netz hatten, die keine Leistungen mehr erbringen konnten. Das ist für mich die Ebene, die Schnittstelle zwischen Staat und Bürgern, Staat und Unternehmen, und da schafft man Vertrauen in staatliches Handeln oder man zerstört es. Und deshalb finde ich das so unfassbar wichtig, dass auf dieser Ebene, wenn wir über Digitalisierung von Verwaltungsprozessen reden, dass wir die auch sicher machen, dass wir gleich das Thema IT-Sicherheit mit der Digitalisierung mitdenken und dort gewisse Standards einführen.
Das finde ich auch sehr spannend, weil egal mit wem ich jetzt in diesem Podcast gesprochen habe, Stefan Sander hat fast das Gleiche gesagt wie du in einer vergangenen Folge. Da hatten wir uns auch über die kommunale Ebene unterhalten. Und er hat auch gesagt, sagt er, das ist halt der, ich weiß, das ist so ein bisschen, aber ich mag das Wort Touchpoint zu den Bürgern.
Aber es stimmt, ja.
Weil alle Daten, ob ich heirate, ob geboren wird, alles läuft darüber, und das ist der erste Anlaufpunkt, ob ich meinen Personalausweis abhole. Und wenn da Misstrauen geschaffen wird, oder man hat da halt die Chance, Vertrauen oder Misstrauen, wie du das sagtest, fand ich sehr schön. Das hat Stefan auch so ähnlich gesagt. Und
es gibt natürlich da die vielen, vielen privaten Handlungen, die wir dort und Tätigkeiten, die wir dort ausüben beim Amt. Ja, sozusagen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Unternehmen. Also ein sehr plastisches Beispiel ist zum Beispiel, dass jeder Autohändler, der ein Auto verkauft, natürlich für seinen Kunden dieses Auto zulassen möchte. Wie macht er denn das, wenn die Zulassungsstelle über Wochen nicht arbeiten kann? Also das sind Dinge, da gibt es natürlich auch entsprechende wirtschaftliche Konsequenzen, und ich finde, das dürfen und können wir uns nicht leisten. Also für mich ist das auch ein gesellschaftliches Thema. Wir haben eine derartige Instabilität und eine, wie soll ich denn das sagen, aufgeheizte Atmosphäre in unserem Land. Und dann sollten wir alles dafür tun, dass nicht da noch zusätzlich ein Risiko besteht, dass da durch solche Cyberereignisse auf der kommunalen Ebene quasi Öl ins Feuer gegossen wird.
Ich glaube aber auch, das ist halt einfach schlicht ein Kostenfaktor, weil ich meine, letztens gesehen zu haben, man ist ja bei der Wirtschaft von einem Erfüllungsaufwand, um die NIS-2-Richtlinie umzusetzen. Ich glaube, man war mal bei 1,5 Milliarden Euro. Jetzt ist man, glaube ich, bei 2,3 Milliarden angelangt.
Und auch das ist sicherlich, wie soll ich denn das sagen, es kann also möglicherweise auch mehr werden, und natürlich bedeutet das auch auf staatlicher Seite, dass wir einen potenziellen Erfüllungsaufwand sehen würden. Auf der kommunalen Ebene würde man die Kommunen einbeziehen. Aber sind wir doch mal ehrlich, also 2,3 Milliarden Erfüllungsaufwand für die Umsetzung der NIS-2-Maßnahmen in der deutschen Wirtschaft, demgegenüber steht ein wirtschaftlicher Schaden pro Jahr von über 200 Milliarden Euro durch Cyberangriffe. Wenn wir also die Hälfte dieser Cyberangriffe verhindern würden, hätten wir also, wenn ich einigermaßen rechnen kann, 100 Milliarden gespart, ne? Und bei 2,3 Milliarden Aufwand sind wir also bei 97 Milliarden und ein bisschen was, die wir auf der Habenseite hätten. Also das ist alles zu kurz gedacht. Ich glaube, dass man wirklich etwas tun muss, um Cybersicherheit nach vorne zu bringen, Cyberresilienzfähigkeiten zu entwickeln, um Schäden abzuwenden und, ich sag mal, Gesellschaft funktionieren zu lassen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte.
Ja, und das ist ja auch, wenn du siehst, du hattest das Beispiel mit den 100 Kommunen, das war ja Nordrhein-Westfalen. Wenn du rechnest, wie viel Kosten allein dadurch entstanden sind, dass die Systeme, dass Leute nicht arbeiten konnten, sicherlich auch, dass es finanzielle Schäden gab, das wieder herzurichten und so weiter und so fort. Ich glaube, da hätte man locker, die NIS-2-Richtlinie erfüllen können und wäre sehr günstig damit weggekommen, am Ende jetzt etwas salopp gesagt.
Im Übrigen zeigt das noch was. Also erstmal waren es nicht nur Kommunen zu diesem Zeitpunkt in NRW. Ja, dort ist die IT-Dienstleister, ein kommunaler IT-Dienstleister angegriffen worden. Da sage ich gleich noch was dazu. Zeitgleich gab es aber auch andere Kommunen, soweit ich weiß, in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Baden-Württemberg und Bayern, die auch betroffen waren, auch über Angriffe der IT-Dienstleister. Und diese NRW-Geschichte zeigt, womit wir rechnen müssen, verstärkt rechnen müssen auch in der Zukunft. Nämlich genau, das ist ein Lieferkettenangriff. Da ist ein IT-Dienstleister angegriffen worden, der als IT-Dienstleister die IT-Prozesse zur Verfügung stellt für die betroffenen Kommunen. Und das ist eine Geschichte, die wir uns sehr genau anschauen müssen.
Der im Übrigen jetzt auch dann NIS2 reguliert wäre. Nur mal so am Rande, weil als IT-Dienstleister, der Zugriff auf andere Systeme hat, der verwaltete Dienstleistungen anbietet, der fällt direkt unter die NIS2-Richtlinie.
Genau, so ist es. Und nun bin ich natürlich nicht informiert darüber, was dieser IT-Dienstleister möglicherweise für Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat in der Vergangenheit und wie das zukünftig sein wird. Das entzieht sich meiner Kenntnis, aber es war offensichtlich nicht genug in der Vergangenheit. Und das hat eben dazu geführt, dass viele, viele Kommunen keine Dienste erbringen konnten und vom Netz waren. Und mit solchen, ich sag mal, Angriffen auf Multiplikatoren, Angriffen auf die Lieferketten müssen wir zusätzlich und zunehmend rechnen.
Ja, lass uns mal im Thema voranschreiten. Glaubst du, Hand aufs Herz, 17. Oktober, dass die Bundesregierung es noch schafft, die NIS-Richtlinie in Gesetze zu gießen? Ich meine, wir sind ja relativ schnell unterwegs. Ich glaube, das ist ja bald auch die parlamentarische Sommerpause. Die wirft ja auch ihren Schatten schon voraus. Und dann wären wir ja, glaube ich, grob schon fast im September, bis dann wieder die Arbeit aufgenommen wird. Glaubst du, man schafft es noch bis Oktober oder wird es schwierig?
Vor ungefähr 6 Wochen war ich in Berlin in einer Bundesarbeitsgruppe und in dieser Bundesarbeitsgruppe war der damalige Abteilungsleiter Cybersicherheit aus dem BMI, Andreas Köhn, der ja mittlerweile in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden ist. Und der hat damals darüber informiert, dass schon zum damaligen Zeitpunkt der Termin Oktober nicht mehr zu halten sein wird. Jetzt ist er als jemand, der die Dinge durchaus auch koordiniert hat und da eine durchaus wichtige koordinierende Rolle gespielt hat, nicht mehr da. Es gibt einen Personalwechsel im BMI. Bis heute liegt eben auch nach wie vor kein Gesetzentwurf, kein offizieller Gesetzentwurf vor. Das bedeutet für mich ganz klar, der 17. Oktober wird nicht zu halten sein. Wie viel Verzögerung wir in Deutschland produzieren werden, das vermag ich nicht zu sagen. Es gibt da unterschiedliche Spekulationen, an denen ich mich nicht beteiligen möchte. Aber wir werden den 17. Oktober nicht halten können.
Also frage ich jetzt mal so ganz direkt, wenn ich jetzt als Unternehmer zuhöre, kann ich mich jetzt wieder getrost zurücklehnen und warten, was kommt? Oder sollte ich mir dennoch Gedanken machen?
Auf gar keinen Fall. Ja, also meine ganz persönliche Meinung ist, es ist eigentlich schon traurig, dass wir eine gesetzliche Vorgabe haben und das gesetzliche Festschreiben von Mindeststandards für Cybersicherheit. Eigentlich sollte das ein Selbstschutzanliegen der Unternehmen und der Organisationen sein, hier gewisse Dinge umzusetzen. Ich kann nur mal etwas noch hier in die Runde werfen, quasi in unsere kleine Runde. Wir haben ja als ESET aktuell gerade Unternehmen befragt wie sie ihr eigenes Sicherheitsniveau einschätzen und im Ergebnis können wir feststellen, das ist das, was mir am dollsten im Kopf rumschwirrt, 61% der von uns befragten Unternehmen haben keine IT-Sicherheits- oder kein Schutzniveau, das dem Stand der Technik entspricht. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 61%. Und wie gesagt, ich finde es schlimm genug, dass wir gesetzliche Regulierung brauchen, um einen gewissen Mindeststandard vorzuschreiben. Für mich ist auch selbst die NIS2-Richtlinie, es ist ja nichts, was das Maximum dessen beschreibt, was geht, sondern es ist ein Mindeststandard und der sollte auf jeden Fall umgesetzt werden. Und Tipp an die Unternehmen, die Umsetzungsgesetzgebung wird kommen. Und wohl dem, der sich jetzt bereits darauf vorbereitet, wir werden in ein Problem laufen. Es wird nicht genug Ressourcen geben in Deutschland, die die Umsetzung begleiten und unterstützen können. Da denke ich zum Beispiel an IT-Sicherheitsbeauftragte, externe IT-Sicherheitsbeauftragte, ISMS-Spezialisten, aber auch was die Implementierung von Technologie in den Unternehmen angeht. Da braucht es kompetente Dienstleister und ich sehe da ein gewisses Ressourcenproblem auf uns zukommen. Und es ist eigentlich gut, wenn wir das ein bisschen zeitlich entzerren, so dass die Unternehmen da auch ihre Lösungen umsetzen können. Und jetzt sollte man anfangen, zwingend.
Wer in dem Bereich schon länger unterwegs ist, wird sich sicherlich noch an die DSGVO erinnern. Und da war das nämlich auch, dass 5 vor 12 alle plötzlich DSGVO-konform werden wollten und das war logistisch auch so dann nicht mehr machbar, weil auf einmal alle Anfragen auf einmal kamen und es nicht umsetzbar war.
Ich erinnere mich da auch und also ich kann nur sagen, man sollte wirklich mit der Geschichte jetzt starten. Es gibt auch die Aussage aus dem BMI, dass sich an dem regulatorischen Teil für die Wirtschaft an dem geleakten Referentenentwurf nichts mehr ändern wird. Also, oder marginal. Also, da kann man davon ausgehen, dass die darin enthaltenen Regelungen so Bestand haben werden. Das, worüber wir im Moment diskutieren oder wo die Regierung, die verschiedenen Ressorts ihre Sorgen und Nöte haben, das sind die Dinge, die auf staatlicher Seite liegen. Und insofern können die Unternehmen auf der Basis des Referentenentwurfs in die Umsetzung gehen.
Also mit anderen Worten, besser heute beginnen als morgen in Panik verfallen.
Unbedingt, und zwar schon aus Selbstschutzgründen. Das ist etwas, das ich wirklich für ganz wichtig halte. Denn ich kann es nur nochmal sagen, Digitalisierung funktioniert nicht ohne Cybersicherheit, funktioniert nicht ohne IT-Sicherheit. Die muss mit konzipiert und mit gedacht werden. Und Cybervorfälle bilden heute weltweit und auch in Deutschland das existenzielle Risiko für Unternehmen Nummer eins. Also das ist das größte existenzielle Risiko für Unternehmen und die Leute, die damit schon mal Bekanntschaft geschlossen haben, können davon ein Lied singen und deshalb meine klare Empfehlung, jetzt in die Umsetzung dieser Mindeststandards gehen und NIS2 kann da eine sehr sinnvolle Orientierung geben.
Und nur so ein Hinweis an die Hörer, man sollte damit auch jetzt schon beginnen, weil ich weiß, ich habe aber noch nicht reingeschaut. Der Bundesverband der Versicherungen, also der Dachverband aller Versicherungen, hat neue Richtlinien zur Cyberversicherung rausgegeben. Und da muss ich auch einige Dinge erfüllen, weil ich kann nicht hingehen und sagen, ach ja, ich möchte mal gerne Versicherung für mein Unternehmen, weil das wird dann schwierig, wenn ich gewisse Vorgaben nicht erfülle, weil das nicht mehr versicherbar ist heutzutage. Also es gibt ja den schönen Satz, Ransomware-Angriffe sind fast nicht mehr versicherbar. Allein deswegen auch aus dem Konstellation lieber heute beginnen und nicht morgen dann dicke Backen machen.
Also das Thema Cyberversicherung ist nochmal ein eigenes Thema, ist wirklich auch ein Riesenthema. Und logischerweise kann man davon ausgehen, dass Cyberversicherer natürlich auch, das ist ein Geschäftsmodell, die wollen am Ende damit natürlich Geld verdienen, deshalb werden sie in ihre Verträge natürlich auch gewisse Mindestanforderungen an die Versicherungsnehmer hineinschreiben. Also damit ist zu rechnen und wer das nicht erfüllt, der bekommt eben unter Umständen auch keinen Versicherungsschutz.
Ich glaube, wenn ich so auf die Uhr schaue, wir sind am Ende der Sendung angelangt.
Das ging aber schnell.
Das ging schnell. Vielen Dank. Ich bedanke mich nochmal bei Mike Wetzel. Danke, Mike.
Herzlich gern und gern wieder.
Mein Name ist Christian Luke und tschüss. Das war We Talk Security, der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.